Philipper 4, Verse 10 bis 23. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Jetzt, warum steht es bei Ihnen drin, Christus? Bei allen nicht drin? Ja. Das sind die einzigen Differenzen, die wir haben im Neuen Testament, dass einige Handschriften das drin haben und einige haben es nicht drin, von den ganz alten. Aber so, dass man es nicht genau sagen kann, und ich sage, so genau wird es also überliefert und festgehalten, dass ihnen nichts untergejubelt und untergeschoben ist. Es hat alte Handschriften, man kann es genau im Griechischen Testamentisch aufgezeichnet, wer es drin hat und wer es nicht, auch in den ersten Übersetzungen. Aber es ändert gar nichts im Sinn. Wer soll es denn sonst sein als Christus? Sehen Sie, selbst an so einer Stelle, die im Inhalt gar nichts verändert, ist es ganz genau festgehalten. Ein Zeichen der Treue des Wortes Gottes, dass kein Mann oder keine Frau was unterjubeln darf oder hineinfügen kann. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Die Bekehrung zur Welt hin sei wichtig. So haben wir letztes Mal geschlossen, erinnern Sie sich noch. Nicht nur die Bekehrung zu Jesus Christus, sondern umgekehrt auch wieder die Bekehrung zur Welt. Was ist damit gemeint? Dass ein Christ wieder seinen Platz findet in dieser Welt und sich zurechtfindet und seinen Glauben bewährt. Der Teufel hat einen Trick. Einmal hält er uns vom Glauben ab, oder überhöht er uns so weit weg, dass wir gar nicht mehr in den Alltag hineinfinden. Ich weiß nicht, ob Sie so abschreckende Beispiele jetzt gerade vor Augen haben. Vor lauter Frömmigkeit, vor lauter Verklärtheit sind das gar keine Menschen mehr des Alltags. Und was ganz wichtig ist, dass wir unseren Glauben umsetzen in den Schwierigkeiten des Alltags. In den Spannungen, in den Stresssituationen, wenn die Arbeit zu viel ist, in der Krankheit, war dankbar für den Gunter Kiene sein Wort am Sonntag. Das sind die Situationen, wo ein Christ einfach das lebt. Und das ist jetzt so schön, wenn man plötzlich hineingeführt wird und dort mit anderen über seinen Glauben redet, wenn man seine Finanzprobleme hat. Und jetzt müssen Sie merken, so viele Schwierigkeiten, die Sie heute Abend mitbringen, vielleicht ist der ganze Kopf voll, dass Sie sagen, ich habe eigentlich heute Abend gar keine Ruhe zum Zuhören, da wird der Glaube lebendig. Denn Jesus hat immer in dieser Welt gesprochen, wo plötzlich kein Brot mehr da war, wo die Seefahrt in einem Sturm zu scheitern droht, wo kranke Leute waren. Immer in den Krisen des Lebens ist der Glaube eine Wirklichkeit. Und Sie merken auch, in Ihrem Leben sind gerade diese schwierigen Krisenzeiten immer wieder Zeiten gewesen, wo man die Nähe Jesu ganz neu erfahren hat. Und deshalb spricht der Paulus zuerst im Vers 10 davon, dass er sagt, es ist wichtig, dass wir auch in diesen menschlichen Bezügen jetzt vom Leben zusammen, und was geht es denn hier? Er lässt sich von der Liebe der Leute versorgen. Also wir haben heute am Ende des 20. Jahrhunderts ein ganz großes Problem, wenn Sie es mal beobachten, viele Menschen um uns her können gar keine zwanglose Gemeinschaft mehr haben. Die sind ganz isoliert, verkrampft, die haben direkt Angst vor den Leuten, die rennen davon, schließen sich wieder in ihr Zimmer ein. Oft haben sie an ihrem Haus solche Leute. Das ist eine Folge dieser ganz schlimmen Ich-Bezogenheit, die ganz schlimm wird. Es ist ja oft eine ganz große Tat, wenn es ihnen gelingt, einen solchen isolierten Menschen überhaupt zu erreichen. Dass er plötzlich mit ihnen spricht, dass sie Zugang zu ihm finden. Also, das merken wir ja immer wieder bei unseren alten Menschen, zu denen wir kommen, die oft ganz schwer erreichbar sind. Die auch schon sagen, wir machen gar nicht auf. Die klagen immer, niemand guckt nach mir, aber sie machen dann nicht auf, wenn man klingelt und so. Und das ist heute auch schon bei jungen Menschen ganz schwierig. Die können kaum mehr Gemeinschaft halten. Und heute eine ganz herrliche Gemeinschaft einfach zu leben, ist was Wichtiges. Deshalb freue ich mich so eine Ausflüge, wo man auch Leute mitnehmen kann. Zwanglos und fröhlich, auch wenn ein Hauskreis einfach sagt, wir machen dann nicht Sommerfestle im Garten, ist schon was ganz Wunderbares und gehört zum Glauben mit dazu. Nicht bloß das Beten, sondern eine ganz normal gelebte Gemeinschaft, dass Leute sich wohlfühlen in unserer Nähe, dass Leute gerne kommen, dass sie ihre Sorgen abladen, dass man mit ihnen reden kann und fröhlich sein kann. Paulus greift hier ein Gebiet auf, wo es darum geht, dass man von anderen Hilfe annimmt. Wie ist es bei Ihnen? Wenn Sie krank sind, prüfen Sie mal, gehören Sie auch zu denen, die sagen, soll niemand erfahren. Das ist nämlich gefährlich. Das ist schon ein Stück Krankheit, dass Sie gar nicht wollen, dass der andere weiß. Nachher sagt man auch wieder, niemand hat nach mir geguckt. Aber dass wir gar nicht die Beziehung pflegen kann. Ja, warum? Mir soll niemand was. Nicht, dass einer nur meint. Sehen Sie, es ist alles schon gekränkte Beziehung. Es ist was Wunderschönes, wenn man wieder Paulus sagt, ich habe gern eure Hilfe angenommen. Ist doch schön. Es war wunderbar, wenn man jemand anruft und sagt, könntest du mir heute mal was helfen? Und in einer lebendigen Gemeinschaft soll auch die Glaubensfreude sich darin ausdrücken, dass man einander sagt von seinen Nöten. Ich darf es Ihnen auch einfach wieder sagen. Von seinen Nöten, von seinen Bedürfnissen, von seinen Wünschen. Ihr seid eifrig geworden, für mich zu sorgen. Der Glaube in den Lebensbezügen, wir haben gesagt, Bekehrung zur Welt, natürlich leben, ganz einfach praktisch, dass wir unseren Glauben hier leben. Ihr wart immer darauf bedacht, für mich zu sorgen, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Der Paulus nimmt Hilfe von anderen an und da ist man immer stolz und sagt, ich brauch's doch gar nicht. Besonders der Paulus, der sagt eigentlich, ich brauch's wirklich nicht. Aber es ist trotzdem schön, Liebe von anderen anzunehmen. Und wir sollten auch viel selbstverständlicher drauf zugehen. Wissen Sie überhaupt, dass das der Zugang ist zu vielen verschlossenen Menschen? Wenn Sie sagen, ich komme zu Menschen nicht richtig hin und Sie schenken den Leuten was, dann machen Sie es wie unser Hausbewohner, der hat es oft schon vertrampelt. Wenn man da mal Frau Gutzele hinkriegt, ja, ist doch klar. Aber was hilft, wenn Sie sagen, könnte sie mir was helfen? Da kommen Sie an den verschlossensten Menschen hin. Dass man sich nämlich selber so runtergibt und sagt, ich brauche deine Hilfe. Und das ist nämlich das Schwere, um eine Hilfe von einem anderen zu bitten. Da möchte ich Ihnen einfach Mut machen und sage, das ist was Schönes, wenn man auch wirklich sagt, wir brauchen einander, wir machen einander darauf aufmerksam. Und der Paulus sagt, das ist eigentlich ein Zeichen einer lebendigen Gemeinschaft. Ich nehme eure Hilfe gerne an. Also ich bin da auch ein ganz komplizierter Mensch. Aber man muss es einfach mal sehen, das ist nicht richtig. Sich beschenken lassen. Und da schreibt er jetzt im Vers 16 bis 18 oder 15 bis 18, dass er sagt, ihr habt sehr viel für mich getan. Er sagt aber ganz deutlich, es geht ihm eigentlich gar nicht so sehr um das, was sie für ihn oder seine Missionsarbeit gegeben haben. Es geht ihm gar nicht um den Ertrag, sondern es geht ihm mehr um die Liebe, die dahinter steht. Wir sind so arg dankbar in unserem Werk Hilfe für Brüder, dass wir mit der Frau Witte jemand an dieser Stelle haben, die das immer miterlebt in dieser ungeheuren Sache. Gell, Frau Witte, man kann sich gar nicht anders denken, wenn man die Liebe der Menschen sieht, die hier sichtbar wird. Und was dahinter steht, und wenn man das weiß, hinter jeder zittrigen Schrift, da sind Menschen mit ihrer Liebe. Und ich weiß auch wieder, was es für unsere Leute bedeutet. Frau Wunderlich, wenn Sie Ihre Briefe in Leihkauf schreiben und allem, dass da Menschen spüren, ihr seid nicht allein gelassen. Und das ist auch so wunderbar, wenn man das hier wieder weiß. Es gilt ja nicht bloß zur Beziehung zum Missionsfeld, sondern da ist jemand, der denkt an mich, betet für mich. Manche kennen vielleicht früher noch das Ehepaar Knoke, der hier in der Bibelstunde war, den habe ich in Buchenauer Hof am Sonntag beim Gottesdienst getroffen, dessen Frau wurde am Montag in Eberbach operiert und habe gesagt, da wollen wir dafür beten. Ja, aber schön, wenn man es weiß und wir trägt mal was mit und das sind Jahre wieder der Trennung und man begegnet sich wieder und weiß, man trägt die Lasten des Lebens gemeinsam. Und wenn Sie sagen, ich habe niemand, dann benutzen Sie es einfach und sagen, dann gebe ich meinen Stolz mal auf und sage mal, andere, ich wäre froh, wenn Sie morgen für mich beten würden. Ich brauche das oder ich habe Last. Wenn man sich so am Abend begegnet, dann Gemeinschaft ergibt es so wunderbar in dem Mittragen. In unserer ersten Gemeinde hat damals meine Frau so schwere Erkrankung gehabt und ich weiß, wie das so schön war, wie man es der Gemeinde damals sagen durfte und wie dann die ganze Gemeinde das auch mitgetragen hat. Das war damals sehr kritisch und man wusste nicht, wie das ausgeht, wo wir schon vier Kinder hatten. Und das ist einfach schön, das Mittragen, aber nicht bloß uns, sondern Sie untereinander. Und geben Sie den Stolz auf und nehmen Sie die Zeichen, die da der Paulus gibt und sagt, ihr habt da so viel Liebe gezeigt. Denn das ist so wunderbar, wenn man Menschen kennt und man lernt sie erst kennen, indem man ihnen etwas anvertraut. Wir waren gestern wieder im Kirchengemeinderat und habe gesagt, manche sagen immer wieder, man findet so schlecht in die Gemeinde rein. Nein, es ist so. Nur der findet in die Gemeinde hinein, der sich dem anderen öffnet. Und Gemeinde, das sind Menschen, die neben einem sitzen. Und das sind ja durchweg so arg liebe Leute und so arg feine Leute. Und manchmal denke ich, habe Sie heute Glück? Heute sitzen Sie neben jemandem ganz nett. Ob Sie es merken? Und sage, das ist immer nett. Und was man so erlebt auch, oft müsste es auch viel mehr kund werden. Gestern Abend habe ich erst gehört, dass das Ehepaar Mainz, die leitet einen Hauskreis, sind jetzt nach Hofen gezogen. Da ist ein Kind vom ersten Stock runtergefallen. Ein Jahr ist, wo wir gerade neue Kindersegnung gemacht haben und ist auf der Stein gefallen, aber hat so eine Decke mit runtergezogen, dass es unverletzt war. Und was man alles auch erlebt, an Geschichte glaubt man nicht. Und die sind da immer so fröhlich im Gottesdienst und so. Die kennen sie vielleicht vom Setz. Ach, die habe ich auch schon gesehen. So. Aber wenn das doch in der Gemeinde auch kund wird, als Lob und Dank Gottes und auf der anderen Seite wieder schwere Lebensführungen, wo Gott es versagt hat und wo Menschen keinen Boden mehr unter den Füßen bekommen. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass Leute, die im Gottesdienst waren, sich in den nächsten Tagen das Leben genommen haben. In unserem Ludwig-Hofacker Gottesdienst. Und keiner wusste es, was die Menschen bewegt. Und das ist einfach mir, man kann es nicht immer machen, aber ich meine einfach, tun Sie es einfach anfangen und tun Sie Ihre Sachen sagen, sind Sie nicht so stolz und sagen, jetzt wollte ich nur Grüße und so, und wenn man bei Wort sprechen, jetzt, ihr habt morgen eine schwierige Sache, vielleicht denken Sie mich, und dann kommt auf einmal der andere und sagt, aber ich brauche doch auch hierfür, bitte. Und dass man einfach die Lasten mitträgt. Der Paulus hat mit seinen Gemeinden seine Nöte getragen, und das waren ja ganz einfache Sachen, es ging ums Essen und ums wahrscheinlich Reisegeld. Und da ist man ja ganz arg stolz und sagt, wenn die selber nicht merken, dann sage ich nichts und so weiter. Er hat es ihnen einfach gesagt. Und er hat gesagt, das brauche ich. Und er dankt ihnen für die Liebe und sagt, das Wunderbare ist nicht einmal die Gabe selber, sondern das, was dahinter steht, ein angenehmes Opfer für Gott. Ein lieblicher Geruch. Also ich bin ganz arg beeindruckt, was auch immer wieder Sie Liebe geben. Und ich sehe das doch und höre das doch von den Leuten, wie sie erzählen, was das Wunderbare ist und wie sie angesprochen wurden. Ich will es ja nicht immer als Erforderung sagen, sondern als Freude. Und das, was ganz Großes, Bekehrung zur Welt heißt, wieder dieses Leben ergreifen mit seinen Möglichkeiten. Was ist schon ein lieber Gruß, ein Anruf, wo man einen Einsamen wieder aufrichtet und tröstet, die vielleicht nicht kommen können und so weiter. Es ist was ganz Wunderbares, was man dort einander gibt und miteinander trägt. Und das ist eine Frucht des Glaubens, wo man nicht bloß für sich lebt, sondern für den anderen. Und das ist ganz wunderbar, denn dort kommt es zu einem Austausch. Man wird ja durch das Geben beschenkt. Das ist ganz komisch. Durch das Geben wird man beschenkt. Wenn Sie irgendjemand sagen, dem helfe ich jetzt beim Umzug oder irgendwo, Sie werden erstaunt sein, dass das in Ihrem Leben ein ganz bereichernder Teil wird. Das Geben macht nie arm. Das kann auch sein beim Helfen, es macht Ihnen Freude. Was heute ein bisschen arg fehlt, ist ja die Gastfreundschaft. Und zwar, wir sind dann immer so, dass man meint, da müsste man zuerst aufräumen oder so oder was. Das will ja der andere gerade nicht. Dem ist es ja dann ärger, sondern so ganz spontan zu sagen, komm her, so ist es jetzt, wie es ist. Und man nimmt einen mit oder man spricht sich ab und macht was miteinander, was Herrliches, weil es uns bereichert. Eine Gemeinschaft im Geben und im Nehmen. Ich will Ihnen auch ganz herzlich danken für die großen Unterstützungen, die Sie geben. Das ist eine ganz, ganz große und wunderbare Sache. Und es bedeutet auch unsere Leute so viel. Wir machen auch immer etwa bei unseren christlichen Fachkräften, die kriegen jeden Monat eine Liste mit jedem Spender seinen Namen und seine Adresse drauf. Dass sie genau spüren, die Leute alle stehen hinter mir. Und wenn es gar nicht um den Betrag geht, dann kriegen sie auch mitgeteilt. Aber weil das sichtbar werden soll, da sind Leute wirklich konkret da, die euch mittragen und die euch in ihrer Liebe stützen wollen und auch für euch sorgen. Und das ist auch ganz arg schön, gerade wenn man das macht mit einem Brief, mit einem Anruf, mit einem Anteil nehmen, aber auch ein Besuch ist es, ja, der einfach immer wieder schön ist. Nicht jeder Besuch ist nett, aber man möge das richtige Empfinden haben, einfach, dass es wie schön ist, da ist einer nicht vergessen worden. Und man hat nach ihm geschaut und das ist immer eine Sache, dass wir viel zu wenig, ich selber, das praktiziere. Und bei Ihnen ganz besonders, auch wo Sie im Großraum Stuttgarts leben, aber sagen Sie es doch einfach. Auch vor einer Operation, dann sitzen wir nochmal zusammen und beten. Und sind Sie da nicht zu stolz? Wir brauchen einander und das ist die Gemeinschaft. Also das war jetzt der erste Teil mit dem Vers 10 und dann hinten 16 bis 18, wie Sie also hier für den Paulus gesorgt haben. Der Epaphroditus war der Bote, der hat diese Grüße mitgebracht. Und wo Sie auch Leute kennen, schreiben Sie einfach Grüße. Deshalb machen wir es auch bei den Missionsleuten der Gemeinde so, dass ich die Adresse oben hinschreibe, im Urlaub, Postkärtel oder was. Es tut den Leuten so ungeheuer wohl, wenn man alles draußen ist und ein Tag mit ihnen zusammen ist, dann fährt man vielleicht bei der Postbox im Postamt vorbei und dann machen sie den Kasten auf und da ist nichts drin. Und ich sage immer, was das einfach bedeutet. Bei uns gibt es genug Post, da liegt immer voll. Bei denen ist es auf einmal so leer geworden und ob das der Bertie Lamparter ist oder so. Aber auch so Menschen, an die Ihnen jetzt heute Abend in Erinnerung kommen, sagt, da war eine Tante und nach der müsst ihr mal gucken oder so. Benützen Sie es einfach, weil das ganz große Früchte des Glaubens sind. Und Jesus hat ja selber mal kritisiert, dass Leute eine große Gabe auf den Altar legen, aber den Eltern das versäumen, was die Eltern brauchen. Die ganz normalen Beziehungen in der Familie sind wichtiger als die Spende, die man für ein christliches Werk gibt. Das ist ganz wichtig. dass ich die natürlichen Beziehungen nicht abwerte, auch wenn die nicht Christen sind, dann umso mehr die Liebe dort nicht versäumen. Auch unter den Hausbewohnern und nicht immer gleich mit dem Trick, ich möchte doch die einladen, dass man denen das Beste geben will, das ist auch noch klar, sondern einfach um Liebe weiterzugeben. Wem darf ich heute Liebe geben? Und das ist eine wichtige Sache als Frucht des Glaubens, aber auch unter der Gemeinschaft der Gläubigen. Und jetzt kommt der nächste Teil. Das erste war also sich beschenken lassen. Da war mir wichtig, nehmen Sie das an, sagen Sie anderen, wo Sie Hilfe brauchen. Das nächste, jede Lage akzeptieren. Das ist ganz arg schwer. Dieser Tage hat mir eine sehr kranke junge Frau gesagt, wegen einer unheilbaren Erkrankung, ich ging durch solche Dunkelheiten hindurch, ich habe mich selber noch nie so kennengelernt, in der ganzen schrecklichen Hoffnungslosigkeit. Das sind Abgründe, durch die man plötzlich geht, und das ist ein Mensch, der in einer ganz innigen Beziehung zu Jesus steht und sagt, diese Dunkelheiten sind so furchtbar. Also, es wird ja manchen sehr viel zugemutet. Wenn der Paulus sagt, ich kann mich mit jeder Lage abfinden, muss man aufpassen, dass man das nicht zu leicht sagt. Es kann sich kein Mensch vorstellen, was es bei Ihnen bedeutet, wenn man Ihnen sagt, Sie haben eine tödliche Krankheit. Oder wenn man Ihnen sagt, Sie haben noch ein halbes Jahr zu leben. Oder wenn Sie plötzlich Ihren liebsten Menschen tot vor sich liegen sehen. Das kann man theoretisch nicht vorher bewältigen. Aber es ist wichtig, dass ich mit allen Situationen fertig werden kann. Und da sagt er, wie macht es? Ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen, wie mir es auch geht. Paulus war im Gefängnis und er nimmt das Leben nicht als einen Wunschtraum, den er sich so zurecht... Jetzt habe ich mir so vorgestellt, dass Gott mir doch noch ein paar ruhige Jahre gibt. Das haben Sie sich vorgestellt, müssen Sie aufpassen. Gott hat es aber anders vor. Paulus hat es gelernt, sich genügen zu lassen. Wir machen viel zu viele Wunschbilder. Nehmen Sie jeden Tag aus der Hand Gottes und danken Sie. Herr, dieser Tag hast du jetzt für mich präpariert, du hast ein Programm mit mir, die Woche, die kommt, du hast mir Lasten aufgelegt, du hast mir schwierige Menschen den Weg gestellt, die meine Nerven reizen, aber ich nehme auch diese Hindernisse von dir. Wie es mir auch geht, ist Vers 11, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Er redet natürlich auch von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Man kann so oft sich vergleichen mit anderen und sagen, warum haben es andere besser? Müssen Sie aufpassen. Der Paulus hat Gott nie so verstanden als der, der ihm einen bestimmten Lebensstil garantieren muss. Vielleicht war das alles bei uns jetzt doch nach dem Krieg etwas falsch konzipiert. Wir waren so glücklich, nach den Trümmern und nach der Hungerzeit wieder in den Reichtum zu schlüpfen. Wir müssen es jetzt einfach merken, es sind nicht die Zeiten, wie sie Gott uns zugemessen hat. Er hat vielleicht manches auch anders vor. Und Paulus denkt an die Gefangenen-Existenz jetzt, die hat mir Gott zugemütet. Ich habe es mir gelernt, aber auch unter Schwierigkeiten gelernt. Es war nicht leicht. Ich habe gelernt, ich habe mir das mühsam angeeignet, es aus der Hand Gottes zu nehmen. Denke Sie an den schönen Mörike. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen... Das ist ein Mörike, gell? Wie fängt es an? Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen... Das ist richtig. Und man muss sich ganz konkret jetzt vornehmen, wo Sie heute Abend wieder vor Entscheidungen stehen und sagen, ich habe ja eigentlich meine Wunschwelt auch ganz anders. Aber dieses Leben hat nur seine Bedeutung auf die kommende Herrlichkeit hin. Darum wollen wir hier jeden Abschnitt aus der Hand des Herrn nehmen. Und bitte ordnen Sie auch das so, dass Sie sagen, dieses Schwierige, Unangenehme soll ein Stück der Führung Gottes in meinem Leben sein. Erst recht ist mir immer bei der Krankenzeit so wichtig, der Rundfunkprediger Bösinger von Baden, war immer so originell, der hat von der Verwandlung der Matratzengruft gesprochen. Ich möchte diese Matratzengruft verwandeln lassen, es soll ein Ort werden, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und da werde ich drum kämpfen und ringen, Herr, ich möchte jetzt nicht bloß die Not meines Leibes erleben, sondern ich möchte deine Machttaten erleben. Auch wenn du mir die Last nicht wegnimmst. soll eine reiche Zeit der Entdeckung mit dir werden. Ich will in deinem Wort etwas entdecken, ich will deine Liebe neu verstehen, ich will deine Gegenwart neu entdecken. Ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen. Sagt deutlich, er hat also nicht diese Gaben genommen wegen dem Ertrag, damit der Mangel abgestellt ist, sondern er wollte einfach das sagen, ich kann mich gut anpassen. Ich kann mich gut anpassen an jede Situation. Ich kann niedrig und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben, Mangel leiden. Und das ist wieder toll, das ist typisch Paulus. Die meisten Leute meinen, das Hungern sei die richtig christliche Existenz oder das Armsein. Wir können immer wieder Sachen sehen und da hat man schlechtes Gewissen, weil man einen schönen Urlaub macht. Und sagt, das darf man doch eigentlich nicht. Sie müssen immer wissen, angesichts der Armut der Welt ist natürlich alles, was sie tun, im Grunde Verbrechen. Alles. Es gibt natürlich viele Menschen, die vielleicht keine 10 Mark im Monat haben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das können sie auch gar nie leben wie die. Deshalb müsste von dem Gedanken wegkommen, der einen immer wieder befällt, wenn man Armut vor sich sieht. Sondern ich möchte ein treuer Haushalter der Gaben Gottes sein, aber ich darf mich auch freuen an dem, was Gott mir schenkt. Ich kann natürlich hinter allem sagen, wäre es nötig gewesen. Ich kann auch Trockenbrot essen und dann kann ich sagen, muss überhaupt Brot sein oder gibt es noch was Einfaches, kann man bloß Kartoffeln essen und so. Nein, ich darf auch mich dran freuen und darf auch was genießen. Wenn es nicht so wird, dass ich an den Dingen hängen bleibe. Das ist wichtig. Dass ich nicht zum Fresser werde und vergötze die Dinge. Aber er sagt, ich kann es auch das Schöne genießen und mich dran freuen. Und ich habe das auch gerne. Ich kann hoch sein. Ich habe das auch gerne. Also das ist mir so wunderbar. An jeder Lage sie aus der Hand Gottes nehmen und auch mit dem wissen, es ist mir nicht auf Dauer gegeben, sondern hat eben seine Begrenzung und ich weiß nur, wie lange ich es brauche. Und noch könnte es die Mitte des Lebens, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. In jeder Lage hat er nun das entdeckt, dass Christus um mich her. Und von ihm her, von Jesus Christus her, nehme ich jetzt auch das Schwierige meines Lebens. Warum? Er sagt, ich kann es eigentlich nicht, also Mangel leiden kann man schlecht und ich kann auch die Krisezeit meines Lebens schlecht durchstehen. Ich kann auch die Entehrung so schlecht vertragen. Also das halte ich ja immer noch fürs Schwierigste, wenn man geschmäht wird, zu Unrecht womöglich noch oder zu Recht. Und da möchten wir einen Boden versinken. Und dann, wenn ich merke, Jesus Christus ist da, der die Hand auf mich legt, darf man es ganz einfach vorstellen, der nicht mich jetzt auch schmäht, sondern der vor mich hintritt, der alles weiß und der macht mich mächtig, ich bin nicht mächtig, aber der macht mich mächtig, auch diese Schande zu überwinden oder diese Einsamkeit oder diese Trauer oder diese Krisenzeit meines Lebens. Ich darf in den schweren Lebensführungen ganz besonders mit diesen Machterweisen Jesu rechnen, der jetzt ganz stark mich machen will. Und zwar so, dass die Wellen mich nicht ersäufen, so dass mich das Schwermütige nicht hinunterreißt in die dunklen Abgründe. Der macht mich mächtig. Ich bin nicht mächtig, sondern ich darf immer in den Augenblicken der Herausforderung mit seiner ganz großen Macht rechnen und auf ihn schauen. Und darum ist es jetzt gar nicht wichtig, wie viel er hat und was er hat, sondern er ist gespannt, wie Jesus aus jeder schwierigen Krisensituation im Leben eine ganz große Siegessache macht. Ich habe auch heute Abend wieder gedacht, man müsste jetzt einfach von lauter Beispielen erzählen, aber wahrscheinlich haben sie in ihrem Leben selber die schönsten Erfahrungen gemacht. Es ist ja immer wieder so, dass die Krisen unseres Lebens zu den ganz tollen Höhepunkten werden, weil wir oft durch ganz neue Glaubenserfahrungen hindurchgehen. Wir hätten es uns vorher gar nicht so vorstellen können, wie lebendig das alles wieder wird, was Christus mir ist. Ich vermag alles, ich kann alles. Das ist nicht der Übermut, sondern ich kann in jede Situation mich reinschicken und ich fürchte mich nicht vor jeder, auch noch so schwierigen Situation, weil Christus mich befähigt und mir Macht gibt, damit fertig zu werden. Es ist ja immer wieder so, dass man spürt direkt, wie diese dunklen Geschehnisse uns wie umgeben wie eine Mauer. Und dann steht man als kleines Persönlein so dazwischen. Wenn ich das vorhin gesagt habe von der Krankheit, ist es ja immer so, dass man dann als Mensch erst seine eigene Ohnmacht spürt. Und da guckt man vielleicht noch ein bisschen ganz groß an die Ärzte hin und denkt, ja, vielleicht sind die tausend Sasa, die jetzt noch was wissen. Aber die wissen auch nicht viel. Und ich bin so ein kleines Menschlein. Aber dass ich weiß, der Christus, der über die ganze Welt triumphiert, der reicht mir seine Hand. Und er lässt mich jetzt nicht los. Das Glauben ist eine ganz einfache Sache. In diesen schweren Krisenpunkten das zu wissen, Christus tritt für mich ein. Er lässt mich nicht los, er ist bei mir und dann kann ich diese schwere, dunkle Zeit auch zu seiner Ehre und zu seinem Lob bewältigen. Es ist in uns keine Kraft, die haben wir alle nie, aber er macht uns dazu mächtig. Und jetzt kommt ein weiterer Teil von Vers 19 und Vers 20. Auch diese Leute von Philippi hatten ihre Probleme. Und er redet und sagt, sie haben selber viel Mangel. An welchen Mangel denkt er denn? Wahrscheinlich haben sie aus ihrer Armut viel gegeben. Und über dem Mittragen des Apostels ist auch in ihrem Leben der Mangel noch größer geworden. Das ist ganz arg schwer, wenn man das so sieht. Ja, ich war, was vor 3 Jahren, oder wann, das war in Nordostindien, und das war, glaube ich, im Dezember, ich wusste gar nicht, wie kalt es dort ist, es war unter Null, und es war alles gefroren, das ist am Himalaya dran, liegt an der Grenze nach Burma, und da waren jetzt so Studenten dabei, und das ist immer ein bisschen schwierig in der dritten Welt, die haben eine Art, natürlich, da ist oft das Schenken eine Verpflichtung. Also die schenken einem was, weil sie dann wissen, dann musst du wieder schenken. Gerade das, was der Paulus nicht will, das als eine Pflicht. Und die haben dort in diesen Stämmen, das ist ja, sind ja ganz interessante birmesische Stämme mit diesen Schlitzaugen, und die haben so herrliche Tücher, gewebte Tücher, die tragen gar keinen Mantel, sondern das ist die einzige Kleidung, die dann über dem normalen Hemd noch drüber kommt, ist so ein Tuch, das sie rüberschlingen und das macht jeder Stamm in einer anderen Farbe. Und dann haben verschiedene Studenten angefangen, mir ihr Tuch zu schenken. Und das ist so wirklich, wenn sie mich kennen, wie ich auch bin, sagen, was fange ich natürlich damit an und so. Und dann, was macht man? Und dann wissen sie, dass der eine muss wieder durch die kalten Berge zurück nach Burma und ohne Decke kann er das eigentlich gar nicht und so. Und da habe ich immer wieder gesehen, man muss es einfach annehmen, wenn man dann gesprochen hat, gemeint hat, nein, sie tun es nicht, um etwas zu erhalten, sondern sie wollen einfach ihre Liebe zeigen. Und das ist oft tief beeindruckend, wenn man einfach von einem Menschen spürt, er hat so eine Liebe und er weiß, er kriegt nichts. Ich habe mit jedem gesagt, ich kann dir nichts schenken und ich werde dir nichts schenken. Ja, aber ich möchte dir das geben. Und da merke ich immer wieder, wenn ich so denke, da wird der Herr den Mangel ausfüllen. Man muss auch manches einfach dann annehmen und ich habe es hier ein paar Leute weitergeschenkt und gesagt, spürt es auch die Verbundenheit mit Christen irgendwo in der Ferne, die in dem Terror des birmesischen Sozialismus, ist der letzte Kommunismus, der noch dort existiert. Ich werde jetzt im Mai noch einmal in Birma sein und in Nepal und in Kambodscha. Aber das ist so gewaltig, wenn man das sieht, die Liebe von Menschen und der Herr wird den Mangel aus. Wir können auch gar nicht alles regeln. Sie brauchen auch nicht immer wieder denken, wie kann ich das zurückbezahlen? Der Herr wird ausfüllen. Und es gibt natürlich viele Situationen, wo man von Menschen eine Liebe bekommt. In China einmal hat eine Familie mich in ein Restaurant zum Essen eingeladen. Ich habe gedacht, die ganze Familie hat sich so in riesige Unkosten gebracht. Das will ich doch nicht. Aber man muss manchmal Liebe einfach annehmen und kann es nicht zurückbezahlen. Der Herr wird ausfüllen allen Mangel. Und es gibt im Reich Gottes einfach eine Liebe, die nicht berechnet, ach, jetzt muss ich wieder was zurückschenken. Sondern Gott in seiner Fülle gibt den Segen. Und der Segen ist das Allergrößte, was Gott darreicht in seiner Fülle. Und in dem dürfen Sie sich freuen. Gott schenkt das, was ein Opfer für ihn ist. Es hat mich oft auch bedrückt. Das ist das Schwerste, was mich am meisten belastet, wenn ich als erlebt habe, dass irgendeine Konfirmandin einem sagt, ich schenke mir ganz Konfirmandengeld her. Das will ich ja nicht. Denke ich, hoffentlich berechnet da wieder einer bei Gott was zu erzwingen. Und oft ist so manchmal im Leben, wo ich bloß nochmal sage, der Herr gibt in seinem Segen. Und das ist was Großes und was Wunderbares. Und dass der Herr sich seinen versorgt. Und man sollte aus allen Liebestaten nie eine Pflicht machen. Und vor allem sollte man auch diese drängenden Aufrufe und Dinge auch zum nächsten Lieben nehmen. Es muss von innen herauskommen, muss an Liebe sein. Denn der Herr wird für die sorgen, für die Philipper, wird all euren Mangel auch abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unseren Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt noch der Gruß, grüßt alle Heiligen. Sie wissen, das sind keine Scheinheilige, das sind auch keine perfekte Leute, sondern das sind Leute, die Vergebung Jesu empfangen. Darum geheiligt sind in Christus mit ihrem unreinen Leben, weil sie unter der Vergebung sind, sind sie Heilige von Gott beschlagnahmt, in denen Gott leben will, in Christus Jesus. Ich behaupte ja, der Philipperbrief ist in Caesarea geschrieben. Ich bin einer der wenigen, der das behauptet, aber die Bibelkenner werden es ähnlich sagen. Es sind mehr andere Theologen, die es bezweifeln, weil nach Caesarea wird es am allermeisten passen, auch zu dem mit dem Kaisershause. Das Kaiserhaus bedeutet nicht, dass der Kaiser dort ist. Es ist das Prätorion. Im Griechischen, es ist das Richthaus, das in Caesarea damals war. Und es gab natürlich eine kaiserliche Garde in Caesarea, in dieser Stadt, weil der römische Kaiser dort seine Präsenz hatte. Und es ist erfreulich, dass damals schon in diesem heidnischen Palast Jesus seine Gemeinde hat. Wir kennen ja auch den Hauptmann von Kapernaum und wir wissen, wie schnell Jesus in diese feindliche römische Welt hinein seine Spuren geht. Gezeigt. Wie schnell das auch ging im Römerreich, dass schon nach dieser Abfassung kurz später in Rom die Christenverfolgung begann. Und das ist einfach schön, wie das Evangelium eine Kraft ist und eine Macht und sich beweist. Jetzt noch zum Schluss ein Wort. Ich hatte dieser Tage auch ein Gespräch gehabt mit einem Menschen, und also nicht aus der Gemeinde und so, sondern ein ungläubiger Mensch, der hat dann mir Wohltat geben wollen und hat gesagt, ja, ich glaube ja auch, dass es irgendeine göttliche Macht geben muss. Und dann hat er Goethe zitiert und hat von der Natur gesprochen. Und das ist mir erst wieder deutlich geworden, ich kann die Nähe Gottes nur im Evangelium haben. Und das ist das Wort, also wenn wir es heute Abend gelesen haben, da kriege ich wieder die Nähe Gottes in meiner Gefühlswelt. Sonnenaufgang ist wunderschön und Sonnenuntergang ist schön, die Sterne sind schön, aber Gott redet in seinem Wort. Ich verstehe ihn erst dort, wenn er zu mir redet. Und das ist also wichtig, dass man Menschen immer sagt, lest doch mal das Wort. Dann werdet ihr Gott begegnen und ihr werdet verstehen, wo Glauben beginnt. Und die meisten Leute meinen, man könnte an Gott glauben irgendwie über den Kopf und so, wenn man sich selber in die Stille zurückzieht. Man muss das Wort hören und deshalb so schön, dass sie diesen Philipperbrief mitgenommen haben.